Bremen 2 Gesprächszeit.
Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit unserem ersten Überraschungsgast im Herbst. Denn so gerne wie wir hier Leute haben, die sich besonders hervorgetan haben, weil sie engagiert sind, weil sie ein Buch geschrieben haben, weil sie Filme machen oder irgendwas anderes Tolles, so gerne hören wir auch von Menschen wie du und ich, die sozusagen ganz normal sind, weil wir davon überzeugt sind, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Letzten Endes die Geschichte seines Lebens. Und ich bin diesmal rausgegangen in die Sögestraße in der Bremer Innenstadt und habe das Schild hochgehalten, eine Stunde Reden, Fragezeichen. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Dort waren zwar viele Menschen, aber wenig Menschen, die sich so wirklich drauf einlassen wollten. Und es kam dann Werner Nickel vorbei. Spitzname oder auch genannt Munish, habe ich mir notiert. Ich sehe ein Nicken, das ist also richtig. Der hat gesagt, das ist ganz schön anstrengend, eine Stunde reden, hätte er gerade gemacht. Und er blieb dann glücklicherweise stehen, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und wir haben uns verabredet, jetzt für einen Tag drauf, sitzen gemeinsam im Studio. Hallo Munish, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Mario.
Warum war das anstrengend aus Ihrer Sicht in dem Moment, als Sie mich getroffen haben, eine Stunde zu reden? Was hatten Sie da gerade hinter sich?
Ja, das war gerade ein problematisches Gespräch gewesen. Da ging es um Erbschaft und um Erbschleicherei und dergleichen. Halt das normale, übliche Drama des Vererbens, Erbens und der Auseinandersetzung unter Geschwistern. Betraf mich nicht ganz konkret, aber an der Peripherie eine liebe Freundin war das gewesen, die da leidtragend ist.
Gut, also ich hoffe, dass unser Gespräch heute nicht so anstrengend wird, wie das Gespräch, was Sie da gestern hatten. Es geht um Sie, es geht um das, was Sie ausmacht, das, was Sie sind. Ich habe mir noch notiert, Sie sind 75 und sind Pensionär und machen aber auch noch sozusagen nebenbei ziemlich viel im Bereich Qigong.
Tai Chi, Qigong, Meditationen, genau.
So. Und auf dem Weg von der Eingangstür hier rauf, als wir über den November gesprochen haben und den Herbst, das etwas feuchte Wetter, sagte ich, es ist die Zeit, sich an den Ofen zu kuscheln. Da sagten Sie ja, oder um einen Flug nach Indien klar zu machen. Also das klingt spannend. Ich bin sehr neugierig. Ich bin ein bisschen froh, dass jemand hier ist mit so viel Lebenserfahrung. Also ich glaube, dass Sie eine Menge zu erzählen haben. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, Sie ein bisschen zu ergründen, die Hörer mit hineinzunehmen in Ihr Leben, vielleicht auch in die Erfahrungen mit hineinzunehmen, um daraus eigene ziehen zu können. Mein Name ist Mario Neumann. Herzlich willkommen zur Gesprächszeit. Eine Stunde reden hier auf Bremen 2. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Munish. Ich finde Munish eigentlich schöner als Werner Nickel.
Ja, das ist auch das Normale. Also meine Freunde nennen mich eben Munish. Ja.
Wie kommt das? Also noch ganz kurz, wir haben uns gestern getroffen auf der Straße in der Fußgängerzone in Bremen. Sie sind mein Überraschungsgast hier bei unserem Konzept Eine Stunde reden. Und jetzt, ich weiß quasi nichts über Sie. Als erstes würde ich tatsächlich gerne wissen, was ist mit diesem
Munish
Spitznamen Munish auf sich. Ist es ein Spitzname?
Nein, ist eigentlich ein Sanskrit-Name aus Indien, also den ich 88 erhalten hatte, weil ich dort einen Meister gefunden hatte, nämlich der damalige Bhagwan, jetzt Osho. Und da bekam ich diesen Namen Shiva Munish, der gute, große Weise. Also sozusagen wurde ich da in meinen Potenzialen erkannt und gefördert dann.
Das ist ja spannend.
In der Zwischenzeit ist es aber eher auch so ein Name, der für meine Bemühungen in Tai Chi, Qigong und Meditation daneben steht und erinnert eben noch an diese doch sehr tiefgreifenden Erlebnisse, die ich da auf diesem Weg eben machen konnte, seit 88.
Erlebnisse mit Ihnen selbst oder mit anderen Menschen?
Pune ist und war vor allen Dingen ein Psycholaboratorium, vor allen Dingen die Bioenergetik wurde damals sehr intensiv gepflegt und auch aktuell ist es so, dass die bekanntesten Therapeuten auf der Welt eben häufig aus Pune stammen, weil man dort entsprechend dichte Erfahrungen sammeln konnte. Da ist ein Workshop hinter dem anderen abgespult worden, im Gegensatz zu hier in Europa oder Deutschland, da, wenn man Glück hatte als Anbieter, hat man da vielleicht im Monat oder alle zwei Monate mal einen Workshop gemacht. So.
Workshops, wofür? Was lerne ich
Workshop
da?
Eben für Wachstum sozusagen, Persönlichkeitsentwicklung, Bioenergetik, Gestalttherapie, wo die Menschen eben sich besser kennenlernen konnten im Rahmen dieser Veranstaltungen, wo sie andere neue Erfahrungen über sich machen konnten und die dann eben integrieren lernten und somit eben wachsen konnten.
Klingt alles so ein bisschen religiös, esoterisch,
weniger, mystisch? Es war unter Umständen vor meiner Anwesenheit 88 war es etwas religiöser, aber danach war es eher eine Möglichkeit, ohne dass da Religion überhaupt nicht, also gerade das Gegenteil von Religion sollte es sein, war da angestrebt.
Sondern einfach nur das Menschsein an sich.
Genau, ja. wenn man das in Richtung Religion betrachtet, dass jeder den göttlichen Funken in sich trägt und keinen Vermittler braucht, also keinen Priester, keinen Schamanen oder so irgendwas. Man hat das in sich und kann das in sich finden, selbst finden.
Ist das dann eher buddhistisch oder hinduistisch vom Ursprung her?
Also gut, wenn man eine Anlehnung sucht, ist es eher in Richtung Buddhismus, aber es geht weit über den Buddhismus hinaus. Man könnte sagen, der Zen-Buddhismus ist da am nächsten der Betrachtungsweise. Aber sehr wichtig ist Nietzsche als Kritiker, tatsächlich auch als dieser Impuls von Deutschland auch von Nietzsche kommt, spielte da in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle. Diese ganzen Bemühungen von meinem Meister Osho, Bhagwan, sagt er selbst, ist nur zu verstehen, wenn man Nietzsche studiert hat und diese tiefe Kritik an Christentum, an den religiösen Institutionen und an den gesellschaftlichen Abläufen eben kennengelernt hat.
Und kriegen Sie das auf eine Kernthese, auf einen Satz konzentriert, was Sie quasi in den letzten 31 Jahren von Ihrem Meister mit auf den Weg gekriegt haben? So eine Art Grunderkenntnis, so eine Art Basis, Fundament für Ihr Sein?
Ja. Letztendlich bin ich für mich alleine verantwortlich.
Okay. Ja. Und trotzdem oder deswegen haben Sie eine Bekannte begleitet zu einem schwierigen Gespräch über Erbschaftsangelegenheiten, weil Sie als großer Weiser dort gefragt wurden und sozusagen als Beobachter dabei waren, um zu vermitteln am Ende des Tages auch? Spielt das so mit hinein oder
ja, war natürlich. Das einfach ein... Mhm. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Auch mein gesamter Lebensentwurf ist ein besonderer. Da spielt auch diese gute Freundin eine Rolle. Sie ist die Mutter von Pablo. Der ist 21, befindet sich gerade im Auslandssemester in Bali. Das ist der Sohn von Dirk und ihr. Und ich bin sozusagen ein drittes Elternteil gewesen und jetzt so eher in der Entwicklung zum Großvater geworden. Also hatte ich das Glück, ohne eigenen Nachwuchs tatsächlich sowas wie einen Sohn haben zu können, begleiten zu können über diese 21 Jahre. War ein Geschenk für mich.
Klingt gut, ja. Was haben Sie beruflich gemacht, wenn Sie jetzt Pensionär sind? Dann müssen Sie vermutlich Beamter gewesen sein.
Genau, ich war Lehrer für Politik und Wirtschaft hier in Bremen seit 1979. Und davor war ich im Saarland und bin in der Pfalz an der Grenze zum Saarland Pirmasens geboren. Saarbrücken Studium und erste Berufsjahre dann auch und vor allen Dingen auch meine größten politischen Erfolge erzielte ich dann im Saarland. Als Vorsitzender der GEW Saarbrücken war ich da tätig gewesen und vorher eben Personalratsvorsitzender der Referendare im Saarland und es war eine sehr schöne, sehr spannende Zeit. Linksalternativ hatten wir uns da verstanden und Spontis hießen wir da und hatten dann zu unseren Politveranstaltungen auch die Tonstein und Scherben eingeladen. Und also die Freude kam da in die Politik hinein und da wohnte ich auch. Fast die gesamte wichtige Zeit hielt ich mich in Wohngemeinschaften auf und da war ich dann auch in der Buchladen-Wohngemeinschaft in Saarbrücken. Und Buchläden waren damals politische Institutionen gewesen und das war also die wichtigste Veranstaltung, die wichtigste Wohngemeinschaft im Saarland, die prägendste auch. Zu unseren Fäden kamen dann 100, 150 Leute in unsere Villa und die Juso-Abgeordneten des Saarlandes und Lafontaine kamen dann auch vorbei und guckten da mal zu, tranken ein Bier.
Und als Erfolg bezeichnen Sie das, was Sie schon eben sagten, dass der Spaß in die Politik reinkam? Oder gab es noch andere Dinge, wo Sie sagen, ja, das waren handfeste Erfolge, die wir damals als GEW auch erreicht haben? Bessere Bezahlung oder?
Ja, natürlich waren das die üblichen Bemühungen. Damals ging es vor allen Dingen um das Abitur zu verändern, da Schwerpunkte möglich zu machen von den Fächern her, was da erreicht worden ist. Aber mit dem Numerus Clausus hätte man dann gleich wiederum in die Gegenrichtung gehen können, sollen. Und ich hatte immer schon als wichtiges Kampffeld die Anti-AKW-Bemühungen da gesehen. Und die GEW im Saarland war die einzige Teilgewerkschaft, die tatsächlich dann einen Beschluss gegen das Betreiben von Atomkraftwerken aufgrund meiner Anstrengungen da verabschiedete. Aber ich wurde dann gleich auch vom IG Metall-Vorsitzenden rangeholt. Da hat gesagt, Herr Nickel, was machen Sie da? Die IG Metall steht Kopf, Sie vernichten Arbeitsplätze. So was. Das war nicht so einfach.
Wie Sie nach Bremen gekommen sind, darüber müssen wir gleich sprechen. Und ich möchte auch noch mal hören, welche Spannungen es vielleicht auch gab in diesen wilden WG-Zeiten. Das interessiert mich auch noch. Also ich freue mich sehr, dass Monish zu Gast ist, Werner Nickel, unser Überraschungsgast, eine Stunde reden hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Monish aus Bremen ist unser Überraschungsgast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Werner Nickel heißt er mit bürgerlichem Namen. Sie sind im Saarland gewesen, haben Lehramt gemacht, haben als Lehrer auch gearbeitet. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Sie mindestens 50% während der aktiven Zeit als Lehrer anderweitig aktiv waren. In Gewerkschaften, in anderen Organisationen und Vereinen. Und jetzt eben, als die Musik lief, haben Sie mir auch schon verraten, dass Sie einiges gegründet haben. Sie sind sozusagen ein Pionier, der hier in Bremen unter anderem den ersten Bioladen gegründet hat. Also jetzt müssen wir erstmal kurz eingehen auf die Zeit in Saarbrücken. Dort haben Sie in einer WG gewohnt. Das stellt man sich ja immer so ein bisschen romantisch vor. Auch im Rückblick erinnert man sich hoffentlich, um es auch schön zu finden, eher an die guten Momente, an die Augenblicke, wo es tolle Partys gab, wo alles in Ordnung war. Aber ist es für Sie möglich, auch ein, zwei Konfliktfelder kurz zu skizzieren und zu sagen, wie Sie damit umgegangen sind?
Ja, natürlich. Also das Zusammenleben von Menschen. Wir waren da in der größeren Villa, waren wir zu siebt gewesen, ist natürlich immer eine Herausforderung, vor allen Dingen auch mit unserem Anspruch, dass wir bürgerliche Konventionen überwinden wollten, ohne dass wir das Know-how so richtig hatten. Immerhin machten wir dann halt regelmäßig jede Woche einen Termin, einen WG-Abend, wo wir dann versuchten, die Probleme anzusprechen, die aufgetaucht sind. Das waren halt häufig auch einfach Probleme im Sauberkeitsbereich. Da gab es eben einen promovierten Anglisten, der bewegte sich halt in seinen abgehobenen Sphären und sein Putzen war immer so, dass man nachputzen musste. Und dann kochte reihum, wir trafen uns auch immer jeden Abend zum Abendessen um 7 und da wurde reihum gekocht. Auch das gab gewissen Konfliktstoff, aber eigentlich nicht so viel. Also wir aßen, was auf den Tisch kam. Es war vor allen Dingen viel Knoblauch und sehr scharf damals gewesen. Und von daher, die Nuancen konnten da gar nicht so eine große Rolle spielen, weil alles daran gemessen wurde, ob genügend Knoblauch drin war. Ja, ansonsten...
War freie Liebe ein Thema? Gab es da Konflikte?
Das war damals noch nicht in unserem Fokus, freie Liebe, aber wir hatten keine oder kaum festere Beziehungen. Die Beziehungen waren tatsächlich relativ offen und frei. Und manchmal, wenn ich dann nach Hause kam, lag auch eine Freundin im Bett, aber halt nur zum Kuscheln, weil nebendran in ihrem Raum so viel Krach gewesen war und so. Also später gab es dann doch eine Beziehung. Und das ist dann dysfunktional, wenn zwei Menschen dann sich exklusiv da miteinander beschäftigen, dann zirkuliert dort die Information zwischen den beiden und die haben dann auch in den Besprechungen eben einen Vorsprung, weil sie mehr Unterstützung haben. So. Also solange keine Beziehung war, war das auf jeden Fall von der Seite her unproblematisch gewesen.
Und irgendwann ging es auseinander, weil sich die Lebenswege entsprechend entwickelt haben?
Genau, ich bin dann halt Knallefall vom Saarland nach Bremen mehr oder weniger geflüchtet. Dort drohte mir ein ganz normales, konventionelles, bürgerliches Leben. Dem bin ich ausgewichen, indem ich nach Bremen gegangen bin.
Wieso drohte Ihnen das plötzlich in Saarbrücken?
Ja, wegen der politischen Erfolge. Da wäre ich dann, ich kandidierte als GEW-Vorsitzender des Saarlandes und verlor nur ganz knapp gegen den SPD-Kandidaten. Wir von der alternativen Linken, wir waren genauso stark wie die Etablierten dort. Und ich war auch verheiratet gewesen. Also es hätte sein können, dass ich Direktor meiner Schule geworden wäre. Das hat mir der SPD-Abgeordnete vorgeschlagen. Ich soll in die SPD eintreten zum Wahlkampf eben. Dann hätte ich diese ganzen linken Gewerkschaftler mitgebracht, dachten die sich oder... Er hat mir den Posten des Direktors versprochen. Da saß zwar schon ein SPD-Mann drauf, der wurde aber von ihm schon von der CDU zur SPD gebracht und der sollte dann ins Kultusministerium und ich hätte dann Direktor werden können, meinte er.
Und davor sind Sie geflohen?
Ja, das war mir nicht so bewusst, aber im Nachhinein, denke ich, war das wirklich die Grundlage meiner Entscheidung dann. Innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 2 Monaten entschied sich das und ich konnte vom Saarland nach Bremen. Weil hier in Bremen jemand einen Planstellentausch machen wollte, der war mit meiner Ex-Frau, die in der Zwischenzeit in Bremen war, von mir geschieden dann. Und ich bin dann mit mehreren Menschen hierher gezogen. Also es kamen 2, 3 aus dem Saarland mit und aus Berlin kamen auch welche. Und wir hatten dann hier eine Wohngemeinschaft dann in Bremen gegründet, 79, und den Buchladen dann eröffnet.
Und kurze Zeit später den Bioladen?
Genau, ja.
Auch in der Neustadt, wo der Buchladen auch
war? Ja, wir hatten die Wohngemeinschaft eben in der Oderstraße in der Neustadt. Und von dort eben einen kurzen Weg zum Buchladen und dann auch zum Bioladen. Das ist der Maiskolben in der Vorderen Neustadt. Das ist ein Erzeuger-Verbraucherladen.
Und war das schwierig, dass die Beziehung, die Ehe auseinanderging oder auseinandergegangen war?
Nein, wir trennten uns als Freunde. Es war eben eine von uns beiden akzeptierte Entwicklung, wo wir uns auseinanderentwickeln. Es ging da um sexuelle Geschichten. So.
Interessant.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich für unser Gespräch Thema doch etwas zu tief, wenn ich aushole und die sexuelle Problematik meiner Familie hier aufarbeite und feststelle, dass ich dasselbe gemacht habe, was mein Vater erlitten hat. Und
das klingt sehr spannend, was Sie schon andeuten. Ich habe mich vorhin tatsächlich gefragt, als Sie sagten, es sei schön für Sie, dass Sie ohne selbst eigene biologische Nachfahren zu haben, so eine Art Sohn gehabt zu haben.
Ja.
Jetzt kommt bei mir die Frage auf, kann ich dich stellen? Darf ich Munish fragen, ob er nicht zeugen wollte oder nicht zeugen konnte? Das ist ja auch ein heikles Thema mit der Fruchtbarkeit. Das ist bis heute ja noch ein kleines Tabu, finde ich, auch unter jüngeren Paaren. Aber wenn Sie es ganz grob andeuten können, was Sie meinen,
ja,
was da eben mit sexuellen Dingen auch einherging.
Ich versuch's mal. Nicht so einfach. Also ich bin jetzt 75, mein Vater ist mit 60 gestorben, mein Schwager mit auch um die 60. In unserer Familie sieht es so aus, dass die Männer sich eher aufopfern für ihre Familie und früh sterben. Meine Mutter ist dann 93 geworden, konnte sich dann viele Jahre an ihrem Alleinsein erfreuen. Wahrscheinlich auch ein Modell mit für mich, das habe ich ja dann auch mitgekriegt. Also die Männer haben es ganz einfach schwer bei uns wegen dieser Umsorgungs- oder Nestpflege oder sowas. Und hängt auch noch damit zusammen, dass eben zwischen Männern und Frauen in der Familie das mit der Sexualität unter Umständen nicht so richtig funktioniert. Die Frauen nicht unbedingt so viel Lust haben und die Männer dann halt entsprechend unterversorgt sind. Und das stellte ich dann in meiner Beziehung nach, in meiner Ehe nach, diesen Topos, dieses Muster, und wir trennten uns dann eben einvernehmlich so. Ansonsten war, ja.
Und kompensiert man dann die sexuelle Unterversorgung durch das mehr für Versorgen der Familie? Also in dem Muster ihres Schwagers, ihres Vaters? Oder guckt man, dass man sich anderweitig versorgt?
Nee, das waren dann weniger. Die Männer haben sich eben dann aufgeopfert, mehr eingebracht, noch mehr gearbeitet, noch mehr sich bemüht.
Haben das quasi anders kompensiert?
Ja.
Haben sich quasi auch sozusagen, wenn man es mal rein biologisch betrachtet, dadurch versucht, dem Weibchen doch attraktiver zu machen. Wenn es mehr Nestpflege betreibt, das Männchen, kann es ja eher darauf hoffen, dass das Weibchen es wieder annimmt.
Ja, auf jeden Fall gab es keine Außenorientierung in den Fällen, die ich da im Blick habe.
Das heißt, ich höre raus, Sie können so ein bisschen stolz darauf sein, dass Sie nicht mit 60 schon umgekippt sind.
Ja, genau, das bin ich auch, ja.
Und da hat vermutlich diese Tai-Chi-Geschichte, diese Meditationssache zu beigetragen.
Auf jeden Fall. Also es ist ein wichtiger, zentraler Bestandteil meines Lebens auch.
Über den reden wir gleich. Nach ein bisschen Musik hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit mit Werner Nickel. Werner Nickel, genannt Munish, ist 75 Jahre alt und heute unser Überraschungsgast in der Gesprächszeit. Wir sind uns über den Weg gelaufen in der Sögestraße, eine Fußgängerzone in der Bremer Innenstadt. Sie haben einen kleinen Pferdeschwanz. Gestern trugen Sie auch, als ich Sie getroffen habe, so eine Baskenmütze. So, Sie wirkten auf mich eigentlich wie der typische Künstler. Jetzt habe ich erfahren, Sie sind von Haus aus Lehrer und haben sich politisch engagiert und auch im ökologischen Bereich einen Bioladen mitgegründet, einen Buchladen, sind Intellektueller und eben auch religiös unabhängig spirituell. So kann man es formulieren, oder?
Ja.
Mit der Meditation unterwegs.
Genau. Mhm.
Also gibt es da heute einen Tagesablauf für Sie, der Standard ist? Und welche Rolle spielt in diesem Tagesablauf, den es heute für Sie gibt, die Meditation?
Heute Morgen bin ich um 6:45 wach geworden. Und dann gibt es festgelegte Abläufe. Als Qigong-Lehrer pflegt man seine 2 Pforten und 7 Öffnungen. 2 Pforten, die eine ist der Mund, die andere der Anus. Und Mundpflege heißt dann das Öl ziehen, also erstmal Öl in den Mund nehmen und da so etwa 10 Minuten damit die Mundschleimhäute stabilisieren, säubern. Und
Pflanzenöl oder Olivenöl oder?
Sesamöl. Das kommt auch aus Indien, diese Vorstellung. Das geht dann also über mit Tee zubereiten, zu meditativen Übungen zuerst, die der Aufrichtung dienen und der Vertiefung der Atmung. Und dann muss ich da meine Hände, meine Mutter starb und hatte solche verkrampften Gichthände. Auch das ist dann wohl in meiner Familie angelegt. Ich muss also sehr intensiv mit meinen Händen dann arbeiten. Die werden dann massiert, gepflegt und trainiert. Und dann habe ich mein Meditationsbänkchen und setze mich auf dieses Bänkchen und komme dann zur Ruhe, vertiefe, beobachte die Atmung und freue mich. Es ist wirklich ein Geschenk, diese Aufrichtung nach dem Schlafen. Die Wirbelsäule wird gerade. Und körperlich habe ich dann richtige Glücksmomente, alleine durch diese Entspannung, Aufrichtung, Vertiefung der Atmung und Beruhigung.
Sie spüren sich selbst.
Ja, so ist das, ja.
Und dann sind Sie, wenn Sie um 7:15 anfangen, um 7:30 durch?
Ja, wenn ich das zügig mache wie heute, weil ich dann so einen frühen Termin habe, manchmal dauert das mit Unterbrechungen dann durchaus 2 Stunden. Und ist eine gute Vorbereitung dann für meinen täglichen abendlichen Arbeitstermin, 1,5 Stunden Tai Chi Qigong mit meinen Schülern dann in der Woche. Dann.
Montag also bis Freitag,
jeden Montag Abend. Bis Freitag, genau. Und da arbeite ich auch noch bei der AOK, habe ich auch noch einen Fremdtermin, neben den Terminen, die ich in meiner Schule im Viertel in der Gertrudenstraße 30, das Zentrum für Gesundheit und Bewegung, eben sehr helle, große Räume, da eben absolviere.
Und kommen da immer die gleichen Leute über Jahre oder ist das wechselndes Publikum?
Unterschiedlich. Montags gehen wir anschließend dann auch noch gemeinsam essen. Mittwochs gibt es auch so einen Termin, wo auch schon seit einigen Jahren eine gleiche Gruppe da ist. Da gehen wir auch dann anschließend nochmal essen.
Sind Sie für diese Leute der Meister?
Nein, Sie nehmen mich wahr als Spezialist eben für diese Übungen, für die Verbesserung der Haltung und Vertiefung der Atmung und zur Ruhe kommen. Aber in jeder Gruppe gibt es dann Menschen, die sich genauso gut entwickelt fühlen wie ich auch und sind.
Das ist für Sie auch kein Problem. Sie sind auf Augenhöhe mit Ihren,
ja, genau,
mit Ihren Leuten.
Ja, ja.
Trotzdem machen Sie es gemeinsam und Sie leiten es an, weil jeder Einzelne könnte es für sich gesehen auch machen, aber es hätte eine andere Dynamik.
So ist es. Also man spricht von einem Qi-Feld. Also Qi ist die Lebensenergie in diesem Qigong-System, Tai-Chi-System. Da merkt man schon, dass wenn mehrere Menschen zusammen üben, dass das Feld viel kräftiger ist, dass die Erfahrung der Lebensenergie, des Sammelns der Lebensenergie, was das Ziel ja ist, das Ziel ist, die Lebensenergie des Einzelnen zu erhöhen durch diese Übungen, durch Bewegung, Atmung, Entspannung, dass das tragfähiger ist, dass das größer ist, wie wenn man das alleine macht. Das spüre ich auch. Auch wenn ich alleine übe, mache ich das manchmal etwas schluriger, etwas schneller so, ne, statt dann eben vor meinen Schülern dann gemeinsam. Die Konzentration, die ist da schon höher. Ja, auch für die selbst dann.
Was passiert zwischen diesen beiden Polen? Also Ihrem persönlichen morgendlichen Ritual, möchte ich es mal nennen, mit dem Sesamöl und dem eigenen Bänkchen zu Hause und dann dem werktäglichen Abendtermin in unterschiedlichen Konstellationen. Ich nehme an, der Haushalt, aber dann haben Sie bestimmt auch noch andere Hobbys, denen Sie nachgehen.
Ich lege noch ziemlich viel Wert darauf, täglich einen Spaziergang zu machen, möglichst im Grünen, im Bürgerpark. Oder auch einfach von der Neustadt eben ins Viertel zu gehen, quer durch Bremen. Ich kann das dann so durchführen, dass ich fast nur im Grünen bin. Neustadt, Konterskabe, über den Teerhof, Dom vorbei, dann bin ich gleich auch schon wieder im anderen Grün. Also Bremen ist herrlich angelegt. So.
Sind Sie da bei sich oder nehmen Sie auch sehr viel wahr?
Ja, ja, das ist klar. Ich bin dann verbunden mit allem, was drumherum dann ist. Sowohl mit den Bäumen, wenn ich durchgehe, als auch mit den Menschen.
Und was spüren Sie da so? Wie ist der aktuelle Energiestand Bremens, wenn Sie durchlaufen? Spannungsreich oder harmonisch? Kann man die beiden Pole aufmachen? Ich weiß es nicht.
Ja gut, also früher war das wesentlich spannungsreicher, wenn ich da durch die Sögestraße durch bin und da hatten mich dann die Mädels mehr interessiert, aber jetzt mit 75 ist das doch sehr stark zurückgetreten und spielen dann halt andere Dinge eine Rolle, wie beispielsweise dann der Hochwasserschutz, wenn ich da über die kleine Weser da gehe und es darum geht, dass dann die Plantanen da weggemacht werden sollen oder nicht. Wobei es ja durchaus eine Lösung gibt, dass man die belassen kann. Es wäre eine Katastrophe, wenn die da abgeholzt werden würden. oder auch die Veränderung im Straßenbild insofern, dass wir auch immer multikultureller werden und wundere mich dann ab und zu über die gesundheitsfeindlichen Angebote, die da immer mehr werden mit irgendwelchen Verkaufsshops mit besonders bunten Süßigkeiten.
Also oder das, Rauchutensilien.
Ja, genau. Also das fällt mir dann mehr auf, dadurch, dass das Interesse an den Mädels weniger geworden ist. Also mit dem Älterwerden kann einiges leichter werden. Gerade diese angesprochene Geschichte, dass es nicht mehr so bedeutungsvoll, nicht mehr so wichtig für mich ist, eine erotisch-sexuelle Beziehung zu Frauen aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, also mir sind diese zunehmend freundschaftlichen Gespräche und Beziehungen zu auch einigen Teilnehmerinnen meiner Kurse wesentlich wichtiger geworden, bedeutungsvoller als was vorher eben so unter der Gürtellinie tobte.
Aber ist es nicht auch schwer, wenn man älter wird, dass man weiß, irgendwann ist die Zeit auch um?
Na gut, ich tue ja einiges dafür, dass ich gesund alt werde. Meine Mutter, wie schon gesagt, ist 93 geworden, mit vielen Schmerzen in ihrem Körper. Aber ich habe den Eindruck, das muss nicht sein, wenn man eben den Körper so pflegt, wie ich das mache. Gesunde Ernährung spielt natürlich auch eine zentrale, wichtige Rolle.
Bedeutet kein Fleisch oder in Maßen?
Nicht total. Also das Eiweißproblem ist noch nicht so richtig gelöst. So alleine mit Bohnen und so.
Und Tofu.
Ja, also ab und zu esse ich schon mal noch ein Stück Fleisch.
Von glücklichen Tieren dann,
oder? Ja, natürlich, klar. Nicht das Normale, sondern immer Bioprodukte, ja. Da bin ich eben in der Zwischenzeit Mitglied bei Abacus. Das ist so eine Einkaufsgemeinschaft, wo wir dann gesundes Essen günstiger beziehen können. Ja, gut, also sicher, das Sterben kommt natürlich näher, klar. Aber da gibt's so eine tolle Fokus-App. Lebensalter heißt die. Dann wird ermittelt, wie alt man wird. Und da hat man mich auf 97,6 Jahre gebracht.
Da haben Sie ja noch mindestens ein Jahrzehnt.
Ja, eben, genau.
Dass Sie genießen können. Und Sie sind auch aktiver Genießer. Das kommt rüber.
Auf jeden
Fall. Das brauchen Sie mir gar nicht zu sagen. Das spürt man. Ja. Und Sie werden reisen wieder.
So ist es, ja. Ich halte mich seit einigen Jahren 2 Monate über Weihnachten, Neujahr in Goa in Indien auf. Dort warten dann schon meine 10 bis 15 bekannten Freunde auf mich. Jeden Morgen wird dann von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr Tai Chi am Strand vorne gemacht. Da kommen die Delfine vorbei und gucken uns zu und anschließend wird dann gefrühstückt direkt am Strand in diesen Strandrestaurants. Das ist ein Geschenk, 2 Monate.
Sind das Althippies? Darf man das so nennen oder ist das?
Nein, in Goa gibt es noch einige Althippies im Norden Goas, Engländer, hauptsächlich Deutsche, die da überdauert haben. Nein, das ist eher diese spirituelle Szene. Wir waren verbunden mit Pune, die meisten dort. In der Zwischenzeit bin ich nur noch in Goa, nicht mehr in Pune. Dort ist es ganz einfach zu umweltbelastend. Da ist manchmal um 15 Uhr mittags die Sonne schon hinterm Smog versunken. Und jedes Mal, wenn ich da war, hatte ich nach einer Woche eine Erkältung. Und das ist nicht mehr mein Ding. Es hat sich aber auch viel geändert in der Institution dort auch, im Ashram.
Bremen 2, die Gesprächszeit mit Überraschungsgast Monish. Werner Nickel heißt er mit bürgerlichen Namen, pensionierter Lehrer hier aus der Bremer Neustadt. Tai-Chi-Meister, Tai-Chi-Lehrer.
Lehrer, genau.
Ja. Weil wir glauben, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, haben wir einfach mal mit einem Schild eben nach jemandem gesucht, der reden will. Eine Stunde reden stand auf diesem Schild und da sind wir uns begegnet und jetzt haben wir leider nur noch diesen einen Gesprächsblock. Es könnte noch, glaube ich, lange weitergehen, aber jetzt gucken wir mal, dass wir die Kurve kriegen. Monish, Sie haben das Glück, schon 75 Jahre erlebt haben zu dürfen. Gab es da Turbulenzen, Schicksalsschläge, Schicksalsmomente, aber eher im positiven Sinn? Ich glaube, 88, die Zahl kam schon öfter, war so ein Schicksalsjahr für Sie, aber ich glaube eher in einem guten als in einem schlechten Sinne.
Ja, genau, so ist es. Also es gab natürlich eine ganze Menge Turbulenzen und Probleme auch in meinem Leben. Aber die gehören ganz einfach dazu. Wir sind eben kaum in der Lage, wenn wir uns wohlfühlen, wichtige Änderungen zu vollziehen. Die Änderungen werden halt häufig eben erzwungen.
Durch Druck, durch
Leid und so, ja.
Entsteht.
Ja, bis 88 lebte ich ein relativ ruhiges Leben, sagen wir mal so. Und dann machte ich ein Urlaubsjahr und war zuerst ein Vierteljahr in Kassel und habe dort eine Tanztheaterausbildung gemacht. Dann war ich ein Vierteljahr in Pune und habe dort Sannyas genommen. So heißt das, wenn man seinem Meister folgt. Ich kam da als Linksalternative an und wunderte mich, dass der über Kommune, über Kommunismus sprach. Und anschließend war ich dann noch ein Vierteljahr in Bali und dann noch mal ein Vierteljahr in Kubangan in Thailand. Und in Thailand habe ich dann unter anderem dann auch Tai Chi kennengelernt, meinen ersten Workshop bei einem Amerikaner unten am Meer. Während wir dann Tai Chi übten und so sanften Bewegungen machten, sprangen dann die Fische aus dem Wasser und unter Palmen große Steine. Das war idyllisch dort. Und das gab die Initialzündung. Dann kaum war ich zurück, habe ich dann bei Dr. Klaus Mögling eine langjährige Tai Chi-Ausbildung begonnen. Anschließend dann auch eine langjährige Qigong-Ausbildung. Und gut, die Meditationen, die kamen dann, das war schon in Pune, kam das da schon dazu. Also von diesen Ansätzen, Erfahrungen 88 zehre ich immer noch.
Da waren Sie Anfang 40.
Da war ich 44, genau, ja.
Auch war das schon eine Art Midlife-Crisis, die dazu geführt hat, dass Sie dieses Sabbatjahr gemacht haben?
Nein, eher das Ergebnis einer vorhandenen Durststrecke, ziemlich dramatische, die ich da überwunden hatte hier in Bremen und sozusagen als Geschenk und als Neuorientierung auch. Ich bin auch durchaus der Astrologie zugeneigt und da gibt es eben die Sonne, da bin ich Krebs und habe also bis 44 habe ich mein Haus bestellt, herumgekrebst und anschließend Skorpion, das ist dann der, der verbrennt, früher war es der Phönix, verbrennt und aus der Asche aufsteigt. So ähnlich könnte man sagen, ist diese Entwicklung über die Jahre hinweg gewesen. 44 dachte ich ja, okay, das verdoppelt sich, ich werde dann noch 88 werden, aber zum Glück gibt es ja Fokus und die stellen ja fest, dass ich
97. Haben Sie eben schon angesprochen.
Ja. Und dann ist halt üblich, dass man, wenn man Qigong betreibt, geht man dann, wenn man merkt, es reicht mit dem Leben, dann geht man in die Berge und umarmt die Bären oder tanzt mit den Tigern. Dann hat man diese Möglichkeit im Daoismus auf jeden Fall.
Das ist dann die nächste Stufe.
Genau. Ja, das hängt durchaus mit Erleuchtung zusammen, die man dann vielleicht erreicht hat.
Und glauben Sie da wirklich dran? So ein bisschen.
An was? An Erleuchtung?
Ja, dass es nach dem Leben weitergeht für Sie.
Ach so, nein. Ich denke, wir sind normale biologische Wesen und das hier ist unser Leben und danach lösen wir uns halt auf. Möglicherweise sind Informationen, die in ein morphogenetisches Feld reingehen, längerfristig noch wirksam, aber rein physisch ist das. Obwohl man ja auch feststellt, dass die Atome selbst Träger von Informationen sind, sodass das aber möglicherweise auch eine Rolle spielt, dass dann ein Wurm mit einem Atom von Munich-Schwerner-Nickel darum krebst und dadurch ein bisschen schneller wird
oder so. Oder ein bisschen gelassener.
Oder gelassener auf jeden Fall. Ab und zu eine meditative Ruhe einlegt. Ich glaube, das machen die sowieso.
Da muss ich immer was voraus. Oder einigen Menschen. Was wollen Sie noch erreichen? Haben Sie noch Ziele, Wünsche, Träume?
Ja, natürlich. Also im Augenblick bin ich sehr interessiert und engagiert bei Friday for Future, also bei dem Versuch, die Welt zu retten vor der drohenden Katastrophe. Dann war ich vor einigen Jahren auf La Palma und habe dort ein Permakulturprojekt besucht. Wir haben Terra Bretta produziert, also aus menschlichen Fäkalien kann man die besten Düngemittel herstellen. Riecht gut, fühlt sich gut an. Es ist total erstaunlich, was Terra Bretta leisten könnte und leistet auch. Und dann bin ich auch weiterhin noch Dieter Duhm und ZEC oder Tamera verbunden. Das sind Projekte, die sich um die Veränderung der bürgerlichen Abläufe kümmern und bewegen. Und Tamera in Portugal ist eines der interessantesten, der größten Kommuneprojekte im Augenblick. Die sind total autark von den Energien. Die haben dort eine Wüste in eine blühende Landschaft verwandelt, indem sie Wasserretentionsbecken geschaffen haben und machen Friedensarbeit, sind engagiert in Palästina und versuchen dort zu helfen. Sehr matriarchalisch, auch diese Permakulturgeschichte da auf La Palma, auch matriarchalisch. Aber es liegt ja nahe, diese männerdominierte Kriegsmaschinerie oder industrielle Landwirtschaft, der kriegsmäßige Einsatz von Chemie im Boden, das geht alles gegen Mutter Erde. Da hilft nur mehr matriarchale Strukturen, also mehr auf Bewahren, weniger auf Eindringen und Zerstören, mehr auf Bewahren und wieder neu zusammenfügen, führen.
Die Bremer Neustadt soll jetzt ja eine Fahrradkommune werden, in dem Sinne, dass dort bald keine Autos mehr sozusagen im Quartier sein sollen. Ja. Wie verfolgen Sie das? Bringen Sie sich da auch ein?
Ja, leider fahre ich gerne und zügig Auto, aber ich sehe auch ein, dass ich 30 eben zukünftig immer fahren muss und fahre natürlich hier in der Stadt sowieso wenig Auto, Fahrrad oder gehe halt sehr gerne, spaziere oder nehme halt die Straßenbahn, die ja dann bald kostenfrei werden, hoffe ich.
Wenn Sie so einen Strich runterziehen würden, den Sack zumachen würden, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens, die Geschichte von Werner Nickel, die Geschichte von Munish?
Man ist sehr geprägt von seiner Sozialisation, von seiner Herkunft. Meine Prägungen waren da, dass ich mit 3 meinen Großvater verlor, mit dem ich am intensivsten Kontakt hatte. Mit 13 starb dann mein Vater. Als ich noch Säugling war, hatte meine Mutter fast tödlichen Unfall. Also die hat mich dann auch verlassen, als ich so ein paar Wochen alt war. Also ich hatte sehr früh Verlust.
Aber nur für einen gewissen Zeitraum.
Ja. Also die Krankenschwester meinte, ich wäre quasi derjenige gewesen, weswegen sie dann weiterlebte. Also ich half dann meiner fast sterbenden Mutter zum Weiterleben, statt umgekehrt. Also ich hatte sehr früh Verlusterfahrungen, die waren anscheinend auch prägend dafür, dass ich meinen Weg eben alleine gegangen bin und gar nicht vertrauen konnte darauf, mich auf Menschen zu verlassen. Das hat mir geholfen, eben auch diese Familienproblematik zu überwinden, von der ich schon sprach, dass die Männer dann eben mit 60 da alle schon
Game over sind.
Genau, ausgepowert und genug haben vom Leben. Hatte dann aber das Glück, dass eben die 68er sehr prägend auch mitgeworden sind für diese sozialen, politisch-sexuellen, erotischen Abläufen, wo ich dann versuchte, eben mit dem Kommune-Gedanke, Wohngemeinschaften, Kommune, dann konkret da eben Neues dagegen zu setzen. Mit Rudi Barrow war ich sehr eng verbunden gewesen. Und Dieter Duhm, der sehr prägend ist für diese Bemühungen. Und das wurde dann gekrönt durch Tai Chi, Qigong, Meditationen und wird mir wahrscheinlich noch bis zu diesen versprochenen 97,6 Jahre dann zur Verfügung stehen, bevor ich dann die Tiger umarmen werde.
Ganz herzlichen Dank, Munish, Werner Nickel, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie erzählt haben aus Ihrem Leben, dass Sie uns mit hineingenommen haben in Ihr Innerstes. Sie waren unser Überraschungsgast heute hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Zufällig getroffen. Sie haben angebissen auf das Schild, eine Stunde reden. Sie wollten im ersten Moment gar nicht unbedingt reden. Sie meinten nur, es sei anstrengend. Ich hoffe, es war für Sie jetzt gar nicht so anstrengend. Ich empfand es als eine sehr kurzweilige Stunde. Wer das Gespräch nochmal hören möchte, kann das tun. Der findet es auf www.bremen2.de oder in der ARD Audiothek App. Mein Name ist Mario Neumann. Ich wünsche uns allen noch einen guten Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.